Ja, herzlich willkommen bei den Big Day 2012 bei unserer Windows Azure Session im Haupt-Developer-Track. Mein Name ist Marius Buster, ich bin Platform Strategy Advisor in einem Team, das sich Windows Azure ISV Incubation Team nennt. Das ist ein sehr komplizierter Titel in einem komplizierten Team oder in einem Team, das einen komplizierten Namen hat. Im Prinzip ist es ganz einfach, wir arbeiten mit Partnern über die ganze Welt verstreut, um kommerzielle Lösungen am Markt zu etablieren, die auf Windows Azure laufen. Das ist im Prinzip unser Ziel. Und im Rahmen dieses Zieles unterstützen wir Partner sowohl von der technischen als auch kommerziellen Perspektive. In meinem Fall ist es so, dass ich also innerhalb von Western Europe mit unter anderem Schwerpunkte in der Schweiz und in Österreich unterwegs bin. Das heißt, also ich arbeite auch mit Partnern eben hierzulande an kommerziellen Lösungen, die auf Windows Azure als Cloud-Applikation angeboten werden. Was wollen wir uns heute anschauen? Wir wollen uns anschauen, wie man Applikationen bauen kann, die quasi global skalieren. Also sprich, wenn Sie die Idee haben, etwas der ganzen weiten oder der großen weiten Welt anbieten zu wollen, und die Kunden in den USA sowie die Kunden in Asien und auch in Europa bestmöglich bedienen zu wollen, dann ist die Session genau das Richtige für Sie. Wenn Sie diese Interessen eher weniger haben, dann wäre es vielleicht geschickter, wenn Sie sich eine andere Session anschauen. Gut, insofern, nachdem wir uns also im Bereich der Global, Scalable and Available Applications bewegen, ist oder muss auch klar sein, dass wir in dieser Session keine Azure-Grundlagen mehr behandeln werden. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass Sie die grundsätzlichen Begriffe von Windows Azure wie WebRoll, WorkerRoll oder SQL Azure oder Storage-Konzepte wie Blob Storage, Table Storage, Queue und dergleichen oder auch zum Beispiel teilweise den Service Bus zumindest in den Grundzügen kennen. Und dass Sie vielleicht auch schon einmal optimalerweise ein Service in die Azure Cloud deployed haben und das einmal ausprobiert haben. Das heißt also, wir werden uns mit den Grundlagen nicht beschäftigen, die sollten Sie mitbringen, bevor Sie sich diese Session, dieses Recording, weil eigentlich machen wir so eine Art Pre-Recording, einfach mal anschauen. Was sind die Ziele, die Kernziele dieser Session? Erstens würde ich Ihnen gern ein bisschen so die typische Architektur, die es braucht, um dynamisch skalieren zu können, vorstellen, ja, weil dynamische Skalierbarkeit, auch wenn das die Cloud-Anbieter inklusive Microsoft immer so gern sagen, Elastizität und das skaliert dynamisch und so weiter, das stimmt, aber man muss sich auch ein bisschen darauf vorbereiten. Ja. Also es geht nicht einfach so mir nix, dir nix, sondern die Applikationsarchitektur muss dafür im Prinzip auch ein bisschen vorbereitet sein. Und so eine typische Architektur wollen wir uns anschauen im ersten Schritt. Im zweiten Schritt wollen wir uns dann anschauen, wie man diese Architektur global ausdehnen können. Also sprich, was, wenn wir in mehreren Rechenzentren unsere Lösung betreiben wollen, wie können wir dann quasi Skalierungseffekte und Verfügbarkeitsaspekte eben umsetzen. Und das Dritte, das für mich irgendwie ein bisschen so dazugehört zu dem Thema global skalieren, ist einfach sich technische Möglichkeiten anzuschauen, wie man an existierende Userbases rankommt, also wie zum Beispiel Facebook-Benutzer, Google-Benutzer und dergleichen, wie man das in seine Applikation integrieren kann. Auch das ist für mich ein Aspekt, der zum Thema Global Availability und Scalability dazugehört. Und das wollen wir uns als dritten Schritt anschauen. Ja. Gut, das ist im Prinzip auch unsere Agenda. Bevor wir allerdings da in die Details eintauchen, würde ich gerne mal ein bisschen so Settings the Stage machen, würde gerne mir anschauen, was so typischerweise die Ausgangslage ist, von der wir ausgehen, und was für Charakteristika so eine global skalierbare und verfügbare Applikation meiner Meinung nach hat. Beginnen wir mit den Charakteristika. Ja. Also erstens einmal Skalierbarkeit. Ja. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, na, no, na, nicht. Das haben wir eh schon jetzt die ganze Zeit gehört. Das steht ja sogar im Session-Titel drinnen, dass es skalierbar sein muss. Die Frage ist nur, was meine ich damit? Ja, ich meine damit im Prinzip nichts anderes, als wie sozusagen die Möglichkeit in meiner Infrastruktur und in meiner Applikation zur Verfügung zu haben, dass ich mit dem Hinzufügen von zusätzlichen Ressourcen quasi fast linear in der Anzahl der Benutzer zum Beispiel, die ich servicieren kann, wachsen kann. Das heißt also, ein Webserver mehr heißt 500 oder 1000 oder 10.000 Concurrent User mehr. Ja. Auf Azure umgelegt würde das bedeuten, eine Web-Role-Instanz oder eine Worker-Role-Instanz oder beides eben entsprechend mehr bedeutet 10.000, 20.000 oder 30.000 Benutzer mehr. Ja. Wenn ich so etwas nicht in dieser Form von meiner Applikationsarchitektur behaupten kann, dann kann es zwar nur immer sein, dass sie skaliert, aber ich behaupte jetzt einmal ganz frech, dann bin ich potenziell in einer Situation, dass ich wahrscheinlich nicht mehr kosteneffizient skaliere. Ich gebe Ihnen jetzt dafür ein Gegenbeispiel. Was heißt für mich nicht kosteneffizient skalieren? Wenn ich alle zum Beispiel in Bezug auf Azure, wenn ich für alle 10.000 Kunden mehr ein zusätzliches Deployment in Azure brauche, dann ist das für mich nicht kosteneffizient skalieren. Während wenn ich mit einem Deployment und dem Hinzuschalten von Web-Role- und Worker-Role-Instanzen linear oder fast linear raufskalieren kann, dann ist das für mich kosteneffizientes Skalieren. Ja. Das meine ich unter Skalier oder das verstehe ich unter Skalierbarkeit. Ja. Zweiter Punkt, global verfügbar. Was bedeutet das? Be global, stay local, könnte man so irgendwie sagen. Es wäre natürlich jetzt ein Beispiel, wenn ich Kunden habe in den USA und Kunden in Europa habe, wäre es natürlich blöd, wenn die Kunden in den USA eine wesentlich höhere Latenzzeit beim Zugriff auf meine Applikation haben, weil ich sie halt nur in Europa hoste. Ja? Das heißt also, globale Verfügbarkeit heißt für mich, dass ich in jeder Niederlassung oder in jeder Region oder in jedem Bereich sozusagen möglichst nah ein Deployment meiner Applikation zur Verfügung habe, damit die Latenzzeit für die entsprechenden Kunden in den entsprechenden Regionen möglichst kurz ist. Und auf der anderen Seite kann ich damit auch Failover auf entsprechende andere Deployments durchführen. Das heißt also, wenn das Data Center in Dublin aufgrund eines Erdbebens, Blitz, Gewitter, was auch immer, einen Totalausfall hat, was relativ unwahrscheinlich ist, aber es kann passieren, ja, dann wäre es nett, wenn ich doch automatisch einen Failover auf mein Deployment in den USA machen kann. Und genau darum geht es mir unter anderem auch hier. Ja. Gut, und last but not least, Integration in die Welt der Benutzer ist für mich relativ einfach. Anstatt die Benutzer zu zwingen, sich in meine Applikation mit neuen Accounts, Username-Passwort-Kombinationen und all dergleichen zu integrieren, sage ich einfach, okay, ich akzeptiere die Credentials, mit denen der Benutzer daherkommt, sei es jetzt Facebook, Google, Yahoo oder ein eigenes On-Premise Active Directory, das sich dann über, wie wir später sehen werden, entsprechende Mechanismen hier auch mit rein integrieren kann in diese Welt. Das zählt für mich sozusagen auch noch zu den Charakteristika einer skalierbaren, global skalierbaren und global verfügbaren Applikation. Und nicht zuletzt, glaube ich, ist das auch etwas, das das Business von Ihrer Seite aus ein bisschen pushen kann, weil Sie plötzlich Ihre Applikation gegenüber einer sehr großen existierenden Benutzerbasis ja öffnen. Ja? Und das macht es aus meiner Sicht eben auch spannend. Ja? Das sind für mich so Kerncharakteristika einer global verfügbaren, global skalierbaren Cloud-Applikation. Gut, was ist jetzt so typisch aber die Ausgangslage, um wieder zurück auf den Boden der Realität zu kommen? Typische Ausgangslage für die meisten Web-Applikationen oder Applikationen, die auch Web-Services inkludieren, schaut meistens so aus. Ja? Also ich habe irgendwo einen Webserver stehen, der spricht vielleicht noch mit einem Application-Server und die greifen auf Filesystem oder auf die Datenbank zu. Das ist so die typische Architektur, von der wir ausgehend quasi uns schrittweise anschauen wollen, wie die Architektur sich verändert, wenn ich plötzlich skalierbar, kosteneffizient skalierbar sein will, auf der einen Seite, egal ob innerhalb des Data Centers oder eben im weiteren Schritt über viele Data Center hinaus und was sich verändert, wenn ich mich dieser großen User Base quasi öffnen will in meiner Applikation. Von dieser Ausgangslage gehen wir eigentlich jetzt gleich mal in den ersten Teil rein, nämlich Skalierbarkeit einer Applikation. Wie kann ich das jetzt da architekturell und auch von der Umsetzung her teilweise umsetzen oder implementieren, realisieren in meiner Applikation? Gut, erster Schritt, wenn wir uns die Ausgangslage nochmal anschauen, wir haben einen Webserver, wir haben einen App-Server. Was einmal wichtig ist, ist, dass ich die Last auf diese Server aufteilen kann oder dass ich Last auf Server verteilen kann, ja? So dass nicht ein Server für alles verantwortlich ist, also ein Webserver und ein App-Server, sondern dass es mehrere Server gibt, die sich die Last aufteilen, und wenn die Server zu wenig werden, stelle ich einfach ein Neichen dazu auf und die teilen sich dann die Last entsprechend wieder auf. Sprich Load Balancing. Ja? Das heißt also, anstatt einen Webserver zu haben, der alle Web-Requests verarbeitet, haben wir zwei oder mehr Webserver, die stehen hinter einem Load Balancer. Der Load Balancer teilt nach welchem Algorithmus auch immer die Last auf diese Server auf, und wenn zwei Server zu wenig sind, dann stelle ich einfach einen dritten Server dazu auf und hänge den in den Load Balancer rein, und plötzlich habe ich einen ganzen Server mehr, der auch zur Verfügung steht, um Requests zu verarbeiten. Dasselbe Prinzip ist jetzt hier nicht ganz so detailliert aufgezeichnet, kann ich natürlich auf die Application Server umlegen. Ja. Und was man da schon sieht ist, natürlich greifen beide im Endeffekt dann wieder auf denselben Storage zu. Ja. Gut, wie schaut es jetzt im Windows Azure aus? Wenn ich Azure Compute verwende, dann bekomme ich das. Punkt. Ja. Ob ich es will oder nicht. Ja. Bei Azure Web Roles und Worker Roles bin ich in einem Load Balanced Environment. Und sobald ich mehr als eine Instanz einer Web Role oder Worker Role fahre und mit dieser über einen extern sichtbaren Input Endpoint, was typischerweise zum Beispiel der HTTP Port 80 und 443 darstellt, kommuniziere, dann passiert das über einen Load Balancer. Und dieser Load Balancer teilt die Last auf die Webroll und Workerroll Instanzen nach einem Round-Robin-Algorithmus auf. Das heißt also, jeder Request geht per Zufall auf irgendeinen der Server, und so wird die Last gleichmäßig auf alle Server bzw. Instanzen im Falle von Azure umverteilt. In diesem Umfeld bin ich automatisch, wenn ich Azure Platform as a Service verwende. Was heißt das jetzt aber für meine Applikation? Wenn der Request einmal quasi auf den einen Server kommt und dann geht er wieder zurück und dann kommt er das nächste Mal auf meinen anderen Server und ich verwalte Session State und verwalte den in Memory am Server, dann habe ich ein Problem. Ja, weil dann kommt zuerst der Request auf den Server und dann kommt er wieder zurück und der User sagt dann jetzt, okay, submit in ein Shopping Basket Szenario, dann kommt es auf einen anderen Server, dort gibt es aber kein Shopping Basket mehr im Session State. Detto gilt es auch, wenn ich quasi über Input Endpoints mit Worker Roles spreche. Das heißt, ich muss den State auslagern. Das ist die Konsequenz. Das heißt, wenn ich so etwas wie Session State oder andere Zusatzinformationen habe, dann muss ich diesen State irgendwo anders hinbringen und kann ihn nicht in diesen einzelnen Servern drinnen lassen. Wie zum Beispiel Datenbank, ja, SQL State, das gibt es in ASP.NET seit jeher eigentlich, ja, dass man den Session State in einen SQL Server auslagern kann. In Azure gibt es dafür unter anderem ein Service, das genau für solche Szenarien gebaut wurde, und das ist das Azure Caching Service. Das Azure Caching Service ist im Prinzip nichts anderes als ein Multi-Tenant Cache-Dienst, den ich aus meiner Applikation heraus nutzen kann. Ich sage einfach, ich hätte gerne einen Cache von 4 GB oder von 2 GB oder 1 GB oder 512 MB oder 256 MB, ja, und Azure legt mir dann im Hintergrund einen Cache-Cluster an. Das sind tatsächlich mehrere virtuelle Maschinen, die sich den Cache entsprechend ein bisschen aufteilen. Einerseits für ein bisschen quasi unter Anführungszeichen Durability-Ausfallsicherheit, obwohl das klar gesagt ein Volatile Storage ist, und andererseits um ein bisschen eine Lastaufteilung auch auf mehrere Cache-Server zu haben. Und das kann ich dann im Prinzip nutzen. Ich kann aber genauso wie früher den guten alten ASP.NET SQL State verwenden und den Session State in SQL Azure auslagern, oder es gibt mittlerweile auch Provider, die das in Blob Storage oder Table Storage machen. Grundsätzlich ist es so, dass die beste Performance Cache liefert. Ja. Das heißt also, wenn ich in Richtung Cache gehen kann, dann würde ich das tun. Ja. Da muss man aber dann sicherstellen, dass man den Cache entsprechend groß genug wählt, sonst könnte man in Probleme zur Laufzeit laufen. Weil wenn der Cache voll ist, dann wirft das Azure Caching Service dann einfach eine Exception. Ne? Das heißt also, da muss man sehr aufpassen. Aber trotzdem, das ist die performanteste Variante von den drei hier genannten. Ne? Und dann haben wir im Prinzip die Optionen Blob Storage und Table Storage bzw. SQL, ja, die aus meiner Sicht performance-technisch jetzt relativ gleich sind. Ja. Bei SQL muss ich mich halt noch mit so Dingen wie Transient Exceptions herumschlagen. Das heißt also, ja, wann würde ich jetzt die verwenden? Ganz einfach, SQL Azure eignet sich am besten, wann Sie irgendwas migrieren müssen. Ja. Und schon Erfahrung mit dem ASP.NET SQL State haben und nicht großartig irgendwie umlernen, umdenken und umtesten wollen, wobei testen müssen Sie sowieso. Und Blob und Table Storage würde sich dann eignen, wenn Sie große State-Informationen oder viele State-Informationen speichern. Was aber dann sowieso schon eigentlich in einen Bereich geht, wo ich sage, das würde ich eher versuchen bleiben zu lassen. Ja. Gut, aber wenn man größere Informationen halt eben braucht, zum Beispiel Informationen zusammensammelt über eine Benutzertransaktion, die sich über mehrere Schritte hinwegzieht, dann kann ich durchaus zum Beispiel das auch in ein XML-Dokument packen und in den Blob Storage reingeben. Gut, das heißt, wir haben jetzt den State ausgelagert, wir sind hinter Load Balancer und haben den State ausgelagert. Schaut schon mal ganz gut aus. Ja. Jetzt haben wir noch einen Punkt hier in der Architektur, der recht spannend ist, und das ist die Kommunikation vom Webserver zu den Hintergrundprozessen, ja? Also zu den Worker Roles, Web Role zu Worker Role in der Azure-Sprache sozusagen. Ja? Und das ist in vielen Architekturen standardmäßig synchron. Ja? Das heißt also, die Web-Applikation geht zu irgendeinem Hintergrunddienst und sagt, generiere mir das Dokument X und Wort. Ja? Und irgendwann kommt da mal was zurück und dann kommt der Request zum User zurück. Das skaliert normalerweise auch nicht gut, vor allem wenn jetzt viele Benutzeranfragen kommen, die zu so einer Situation führen. In dem Fall muss man sich was überlegen. Ja? Und das, was man sich überlegen sollte, ist die Verarbeitung asynchron zu machen. Und damit skaliert man dann plötzlich auch mit relativ wenig Ressourcen viel besser. Ja? Einziger Nachteil, der User kriegt nicht sofort die Response, wobei sofort bei langdauernden Operationen eher ein bisschen relativ zu sehen ist. Und man muss es halt eben umsetzen, ist ein bisschen komplizierter von der Umsetzung. In Azure gibt es dafür verschiedene Mechanismen, die man nutzen kann. Ja. Das, was eigentlich aus meiner Sicht da die stärkste Komponente ist, ist der Azure Service Bus mit seinen Queuing-Konzepten. Ja. Dort kann ich nämlich sehr gezielte asynchrone Verarbeitung durchführen, einerseits über Standard-Queue-Mechanismen, wie wir es kennen, transaktional und nicht transaktional. Das unterscheidet oder macht den Azure Service Bus stärker als etwa die Azure Queues. Ja. Oder zum Beispiel über einen Event-Topic-basierten Publish-Subscribe-Mechanismus, mit dem ich sozusagen Notifications an Empfänger sehr gezielt ausschicken kann. Ja. Und damit kann ich dann eigentlich auch mit relativ wenig Instanzen besser skalieren, weil ich über diese Queue und über diese Event-Mechanismen halt einfach ein bisschen so eine Art Pufferzone für die Auslastung meiner Maschinen halt eben vorsehe, ja, und nicht die komplette Last sofort auf meine Instanzen runterkracht. Ja. Und damit kann ich dann entsprechend auch besser skalieren. Ja. Gut, das wäre sozusagen hier mal die Architektur. Wichtig ist zu verstehen, wenn ich in Azure Webroll und Worker Roles verwende und über die Standard-Input-Endpoints kommuniziere, das kann man in der Konfiguration meines Cloud-Projekts einstellen, wie viele Input-Endpoints und wie viele Internal-Endpoints möchte ich haben. Input-Endpoints sind in der Regel auch außerhalb des Data Centers sichtbar, während Internal-Endpoints nur innerhalb des Data Centers in meiner Cloud-Applikation, also zwischen meinen Web- und Worker-Roles sichtbar sind. Bei Input-Endpoints habe ich ab zwei Instanzen immer Round-Robin-Load-Balancing, egal ob ich es will oder nicht. Ja. Bei Internal-Endpoints habe ich kein Load-Balancing, das heißt, da kann ich meine eigenen Load-Balancing-Strategien implementieren. Klarerweise vom Aufwand her würde ich versuchen, das eher zu vermeiden. Ich habe aber viele Szenarien, wo sich das nicht vermeiden lässt. Zum Beispiel arbeite ich mit einem Partner, die DECOM-Komponenten auf einer Worker-Roll laufen lassen wollen und diese DECOM-Komponenten natürlich nicht der ganzen großen weiten Welt zur Verfügung stellen wollen. Damit bleibt nur mehr der Internal Endpoint übrig und wir müssen unsere eigene Load-Balancing-Strategie entwickeln. Ja. Gut. Ist so. Aber grundsätzlich bei Input Endpoints habe ich Load Balancing, das heißt, ich muss oder sollte so stateless wie möglich arbeiten, ja, damit ich wirklich skaliere. Jetzt, wenn man sich dieses Bild anschaut, dann schaut das alles cool aus. Unsere Web-Rolls skalieren, unsere Worker-Rolls skalieren. Die Frage ist, was ist mit der Datenbank? Ja, ich habe darunter noch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel SQL Azure hernehme, eine Datenbank. Ja. Wie skaliere ich diese Datenbank jetzt? Ja. Weil die muss ja auch irgendwie mit den größeren Load zurechtkommen. Und das ist jetzt in der Architektur, wo wir jetzt stehen, der Bottleneck im Endeffekt. Ja. Und dafür gibt es auch in Azure eine Lösung, die nennt sich SQL Azure Federations. SQL Azure Federations ist jetzt nicht irgendwas großartig, Neues, super mega Innovatives, sondern baut auf einem Pattern und Konzept auf, das es in der Datenbankwelt eigentlich schon seit einiger Zeit gibt, nämlich dem Pattern des Partitioning oder Shardings. Wir sagen im SQL Server Kontext lieber Sharding dazu, weil Partitioning, da versteht der SQL Server DBA was anderes drunter. Daher werde ich jetzt den Begriff Sharding im weiteren Verlauf des Vortrags verwenden. Was heißt Sharding? Im Prinzip nichts anderes, als dass ich meine Daten, anstatt sie in einer großen Datenbank zu halten, auf viele kleine Datenbanken aufteile. Ja. Der Klassiker wäre zum Beispiel immer der Versicherungsanwendungsfall. Ja. Bei einer Versicherung könnte ich sagen, ja, alle Kunden von A bis C liegen in einer Datenbank, alle Kunden von E bis G liegen in der nächsten Datenbank und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Und je nachdem, für welchen Kunden eine Anfrage auf meinem App-Server daherkommt, nehme ich halt die eine Datenbank oder die andere Datenbank. Das kann ich auch selber implementieren. Ich habe auch einige Partner, die sagen, okay, ich kann mit bestimmten Rahmenbedingungen, die mir SQL Azure Federations liefert, nicht leben. Oder ich möchte mich nicht an SQL Azure binden. Ja. Die implementieren sowas einfach selber. Ja. Wer das nicht selber implementieren will, der kann SQL Azure Federations dafür verwenden. Und das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass ich auf jeder SQL Azure Datenbank, die bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt, so eine Federation legen kann. Wenn ich das tue, dann wird sozusagen eine Metadaten-Datenbank erzeugt, das ist der Federation Root. Da liegen sozusagen die Federation-Konfigurationen drin, wie zum Beispiel, wie werden die Daten auf die Datenbanken aufgeteilt. Ja. Und dann gibt es eben die Federation Members, wo die eigentlichen Daten drinnen liegen. Ja. Ja, das Coole an der Sache ist, dass man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt so eine Federation auf meine Versicherungsdatenbank eingerichtet, die Kunden von A bis C liegen in der ersten Datenbank, von E bis G liegen in der zweiten Datenbank und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich komme jetzt drauf, die Datenbank mit den Kunden von E bis G ist fast voll, ja. Dann kann ich zur Laufzeit ohne Downtime transaktional sicher diese Datenbank aufsplitten und kann sagen, hey bitte, die Kunden von E in A-Datenbank, also in ein Federation-Member und den Rest in einen anderen Federation-Member. Ja, das geht zur Laufzeit und das ist ziemlich stark, also das muss man erst einmal machen, muss man erst einmal zusammenbringen, wenn man das quasi selbst implementiert. So, ich möchte das jetzt eigentlich einmal ganz kurz herzeigen, anhand eines einfachen Beispiels und dabei auch ein paar Punkte erwähnen. Ja. Also was ich hier mal habe, ist Folgendes. Ich habe ein relativ einfaches Datenmodell, das ich mal ganz kurz vorzeigen möchte. Das ist im Prinzip so eine Taskverwaltung. Ja. Sprich, es gibt da Kunden, und jeder Kunde hat eine Menge von Tasks und jeder Task kann einer Kategorie angehören. Ja. Das ist sozusagen mein Datenmodell meiner Applikation. Was ich dann im Prinzip gemacht habe, um das einmal lokal auf meinen SQL-Server zu testen, ist, ich habe dieses Datenmodell generiert über ADO.NET Entity Framework und dabei ist ein Skript rausgekommen. Ja. Dieses Skript schaut in der Regel so aus. Da haben wir halt da eben dieses Use Simple Federations Demos. Dann haben wir hier ein paar Alter Table Job Constraints, also wir löschen Tables, falls die schon existieren im Endeffekt. Und dann erstellen wir da unten unsere Tables. Ja, zack. Und dann fügen wir Primary Keys hinzu. Sie kennen das alles. Ja. Das ist jetzt nichts Besonderes. Diese Datenbank, die läuft auch bei mir lokal am SQL Server. Da habe ich auch Daten drinnen liegen. Gut. Okay. Wenn ich jetzt so eine Datenbank in SQL Azure mit einer Federation machen will, dann geht es nicht einfach so, ja? Sondern ich muss mein Datenbankschema darauf vorbereiten und damit, das ist bitte auch mitnehmen, ja, damit muss ich auch meine Applikation darauf vorbereiten. Ja? Also so voll transparent geht es nicht. Ja? Schauen wir uns einmal an, was sich in dem Skript zum Beispiel hier verändert hat. Habe, um eine Federation auf SQL Azure bauen zu können. Machen wir mal Shift Alt Enter, um hier im Fullscreen zu gehen. Zoomen wir mal ein bisschen rein. Das erste, was ich mir hier gemacht habe, ist zwei neue Statements einzufügen. Create Federation, Customer Tenant Federation, basierend auf einer Customer ID, die vom Datentyp Integer ist. Und quasi einen Werte-Range darstellt. Das ist übrigens die einzige Option, die wir im Moment mit den Federations unterstützen. Datentypen unterstützen wir Int, Big Int, Var Binary bis zu einer Maximallänge von 900 Byte drauf. Ja? Und Small Int natürlich auch. Ja? Das heißt, das ist schon einmal der erste Punkt, den Sie eigentlich in Ihrem Schema berücksichtigen müssen, wann Sie SQL Azure Federations verwenden wollen. Ja, und bevor ich dann Tabellen anlege, sage ich, ich möchte gerne Tabellen innerhalb meiner Federation anlegen. Das heißt also, damit weiß SQL Azure, okay, es werden hier jetzt Metadaten in einem Federation Root für alle Tabellen, die nachfolgend bearbeitet werden, angelegt. Das muss ich auch immer machen, bevor ich eine Query absetze. Ja? Sonst geht das Ganze nicht. Ja? Gut, dann gehen wir runter zu Creating All Tables. Was musste ich hier ändern? Erstens einmal musste ich im Create Table Statement immer gleich den Primary Key anlegen. Das nachgelagerte Anlegen geht nicht. Das ist generell eine SQL Azure Einschränkung. In SQL Azure brauche ich immer einen Clustered Index. Und den muss ich gleich mit der Table anlegen. Und das ist in meinem Fall der Primary Key. Ja. Zweite Änderung. Ich habe hier dieses Federated On Customer ID Key eingefügt. Equals ID eingefügt. Ja. Das schaut recht spannend aus, ist relativ einfach. Was sagt es? Meine Federation, für die ich sozusagen den Customer ID Key definiert habe, als Wertebereich in den Metadaten, soll auf diese Tabelle für die Spalte ID angewendet werden. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Federated Datenbank in zwei Datenbanken splitte, dann soll hier zum Beispiel mein Split Range auf diese Kundentabelle angewendet werden. Zum Beispiel alle Kunden von 1 bis 25 liegen in dem einen Member und von 26 bis 50 in dem zweiten Member. Ja. Detto habe ich das zum Beispiel auch für die Tasks gemacht. Ja. Für die Task-Kategorien habe ich das nicht gemacht. Da sagen wir, die verwalten wir kundenübergreifend. Daher braucht man dafür keine Federation. Ja. So. Und dieses Script kann ich dann auch natürlich gegen meine SQL Azure Datenbank ausführen oder damit kann ich meine SQL Azure Datenbank anlegen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf windows.azure.com, sage hier das da, kopieren wir dann hier mal mein Passwort für den Azure-Account. Tja. Damit komme ich einmal auf das Managementportal von Azure. So, da. Und jetzt gehen wir hier mal hier auf Database. Wir machen das jetzt ganz cool, ne, so no risk, no fun, selbst beim Recording. Pfeift sich der Mann quasi nichts. Ne. Gehen wir jetzt her, wir legen jetzt eine neue Datenbank an, Big Day Recording nennen wir die. Ja. So, okay. Passt. So, und diese Big Day Recording Datenbank, die werden wir jetzt einmal managen hier. Manage. Wir machen das gleich in dem webbasierten Interface. So, das wird dann da runtergeladen über diese wirklich äußerst schnelle Internetleitung. So. Gut, für den Fall des Falls habe ich da natürlich auch schon was offen. Refresh. So, Big Day Recording haben wir jetzt da. Ja. Das heißt, man kann das auch über das Management Studio machen. Ich hätte es halt gerne über das da gezeigt. So, werden wir gleich sehen. Es kommt schon schön langsam. Ich zeige das dann, wie das ausschaut da drinnen. So, machen wir jetzt einmal eine New Query für unsere Big Day Recording Datenbank, die jetzt eine normale, stinknormale Datenbank noch ist. Ja? Also noch keine federated Datenbank. Gehen wir wieder hier zurück, sagen hier Copy, sagen hier Paste. Ja? Das heißt, das ist jetzt einfach das Skript, das ich Ihnen vorher gerade erklärt hatte. Das, was ich hier auskommentiert habe, ist dieses Use-Statement und so, weil das gibt es ja auf SQL Azure nicht. Ja? Und damit können wir das einmal exekutieren. Ja, und crossing the fingers, dass das auch wirklich funktioniert. Ja. So. Commands completed successfully, zum Glück. Sonst hätte ich jetzt zum Schwitzen angefangen. Gut, das heißt also, wir haben jetzt eine Federation mal eingerichtet. Und zwar auf Basis der Kunden-ID. Ja. Was wir jetzt als nächstes machen werden, ist folgendes. Wir werden die Daten von meiner lokalen Datenbank in die SQL Azure Datenbank migrieren. Dazu habe ich hier ein Tool. Unter DevTools, SQL Azure Migration Wizard. Ja, das rufe ich jetzt das erste Mal auf dieser Maschine auf. Das heißt, wir sagen hier Run Anyway, weil wir wissen, der SQL Azure Migration Wizard ist nicht böse. Ja. So, wir migrieren eine SQL Server Datenbank meiner lokalen SQL Server Instanz, SQL Express, und sagen hier mal Connect. So, und zwar ist das die Simple Federations Demo, da sind schon 100 Tasks und 50 Kunden drinnen oder 50 Kunden mit jeweils 100 Tasks. So, next. So, wir wollen alle Database Objects anschauen. Was wir aber wollen, ist folgendes. Wir wollen eigentlich nur die Daten skripten. Das heißt, ich sage hier Data Only. Okay, weil ich die Datenbank existiert ja schon oben. Ja. Next, next, yes. Generieren wir mal das Skript. Schön. Achso, verdammt, da sind ja noch gar keine Daten drinnen. dafür haben wir auch ein kleines Tool hier. So, das heißt, wir sagen hier, wir rufen das Tool auf und generieren Testdaten. So, das läuft jetzt eine Zeitl, weil das generiert eben 50 Kunden mit jeweils 100 Tasks. Man kann sich das dann dazwischendurch einmal anschauen, um die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Federations Demo, Select Top 100 Rows, ja, da gibt es jetzt schon einiges drinnen. So, das läuft halt jetzt da mal ein bisschen. Und wenn das fertig gelaufen ist, dann können wir die Daten in die SQL Azure Datenbank auch exportieren. Ja. So, F5, das läuft fleißig dahin. Ja, lokal ist das natürlich keine föderierte Datenbank. Ja. So, dann, perfekt, ja, damit können wir das da beenden und können wieder zurückgehen in unseren SQL Azure Migration Wizard. Yes, please. Na, den müssen wir jetzt, glaube ich, nur mal starten. So. Connect local. Nehmen unsere SQL Azure Federations Demo. Next. Advanced Data Only, passt. Yes. Ja, das schaut besser aus. Sehr schön. So, next. So, jetzt verbinden wir uns zu unserem SQL Azure. Da nehmen wir hier die Daten von dem Server hier einfach. Das ist der Server Name, Copy, Paste. Den Server Name kopieren wir uns gleich, weil den brauchen wir da unten. Big Day. Add Server Name und dann haben wir dafür ein hochsicheres Passwort. Keine Sorge, diesmal ist es nicht Password 1. So, und wir spezifizieren eine Database und zwar die wir hier vorher angelegt hatten auf unserem SQL Azure, die nennt sich Big Day Recording. Big Day Recording. Connect. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist zwar jetzt recht schön, Connect to Server, aber wir arbeiten ja mit Federations. Ja? Das heißt also, wir müssen hier SQL Azure Federation auswählen und sagen dann hier, okay, wir wollen uns zur Federation, Customer Tenant Federation verbinden, ja? Und wollen das Script gegen diese Federation ausführen. Ja? So, und jetzt ladet der da fleißig die Daten hoch. Parallel dazu können wir auch das Portal wieder mal da in Angriff nehmen, Big Day, und können uns da mal anmelden. Weil ich würde dagegen jetzt gerne ein paar Abfragen ausführen. Logon. Das machen wir jetzt über das Portal, weil da kann man sich auch diese Federations ein bisschen grafisch anschauen sozusagen. Ja. Das ist jetzt sozusagen mal durchgelaufen, das heißt also meine Tasks und meine Kunden sollten da sein. Mit unserer äußerst schnellen Internetverbindung hier dauert der Logon ein bisschen. Wir können aber in der Zwischenzeit die Abfragen auch im Management Studio machen und gehen dann da wieder zurück und ich zeige die tolle Visualisierung der Federations. So, das heißt also, ich mache hier mal dieses Skript wieder zu, dieses Skript auch zu, oder eigentlich können wir da das löschen. Hier sehen wir also im Big Day Recording. So, und jetzt können wir Abfragen gegen unsere Datenbank ausführen. Ja. Wenn ich allerdings jetzt mache Select Star from Customers, ja, F5, so, dann ist der hier sozusagen, kann ich hier die Federation auswählen, dann bekomme ich auch entsprechend etwas. Wenn ich allerdings meine alte Datenbank nehme, ohne der Federation, ja, und hier sage F5, ja, dann sagt er Invalid Object Name Customers, nochmal, ja. Es gibt jetzt keine Tabelle mehr in der normalen Datenbank. Es gibt nur mehr eine Tabelle in der Federation. Ja. Und damit muss ich mich eigentlich zuerst zu einer Federation verbinden. Ja. Das heißt, es funktioniert normalerweise so, dass ich sage Federation, Use Federation, Customer Tenant Federation und dann spezifiziere ich den Federation Key, Customer ID key equals with reset filtering equals off. Ja. Go, F5. So, was spezifiziere ich damit? Ich spezifiziere hier, hey, bitte verwende die Federation, in der sich der Kunde mit der ID 1 befindet und dann führe eine Abfrage aus. Ja. So. Zum Beispiel Select Star from Customers, Select Star from Tasks, F5. Was jetzt ziemlich cool ist an der Geschichte, ist dieses With Filtering. Wenn ich jetzt nämlich hier sage Filtering On, na, speichern will ich das Skript eigentlich nicht, wenn ich jetzt hier sage Filtering On und sage Execute, dann filtert er mir automatisch alle Abfragen auf den Customer, den ich zuvor in der Federation angegeben habe. Ja. Im Moment liegt das aber auch noch alles in einer Datenbank. Das heißt also, es ist jetzt da ein nettes Gimmick, ja, aber noch nicht Scale Out. Ja. Daher schalte ich jetzt das Filtering wieder auf aus. Ja. Wie wir sehen hier, sehe ich auch alle 50 Kunden, die angelegt wurden. Ja. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gehe ich zum Portal. Ja, das ist jetzt auch schon hier. Das zeigt mir hier auch an, dass ich eine Federation habe. Gehe auf diese Federation. Die zeigt mir dann hier, hey, ich habe genau ein Federation-Member und dieses Federation-Member würde ich jetzt gerne splitten. Das heißt, ich gehe hier auf Split und sage, splitte beim Wert 25. Wir wissen, wir haben für die Customer Federation quasi diesen Customer-ID-Key vergeben und dieser Customer-ID-Key wurde angewendet auf die ID in der Customers-Table und auf die Spalte Customer-ID. Das ist der Fremdschlüssel in der Task-Tabelle. Ja, das ist der Kundenfremdschlüssel in der Task-Tabelle. Sage ich hier mal, okay, splitte diese Datenbank. Ja. So, diese Split-Operation, die dauert jetzt dann eine Zeit. Das heißt, wenn wir hier jetzt auf Refresh gehen, sehen wir hier so ein kleines lustiges Icon, Split in Progress. Ja. Solange dieser Split in Progress ist, können wir hier noch unsere Abfragen ausführen und werden nur immer das Serverergebnis kriegen. Ja. Sobald dieser Split fertig ist, werden wir sehen, dass ich dann plötzlich nur mehr die Daten eines Federation-Members bekomme. Wie gesagt, der Split dauert jetzt ein bisschen. Man muss sich vorstellen, das passiert wirklich transaktional sicher. Insofern kann man sich vorstellen, dass da entsprechend sich was abspielt dahinter. Ja. So. Gut. Wir können eigentlich in der Zwischenzeit, während dieser Split läuft, noch ein paar Dinge zu Federations klarstellen und dann schauen wir nochmal zurück. Wir haben jetzt gesehen, also den Split kann ich wirklich live transaktional sicher im laufenden System machen und so kann ich meine Daten dynamisch auf zwei Datenbanken aufteilen. Das Einzige, was ich in meiner Applikationslogik zusätzlich implementieren muss, ist, dass ich, bevor ich eine Abfrage ausführe, gegen den SQL Server noch explizit dieses Use Federation Statement ausführen muss. Ohne dem geht es nicht. Ja. Ich muss immer vorher Use Federations ausführen, der Rest bleibt in Ihrer Applikation gleich so, wie er ist. Ja. Gut, allerdings gibt es einige Rahmenbedingungen dafür. Der Split geht automatisch, den Merge muss ich manuell machen. Das heißt also, wenn ich wieder die zwei Federation Members zu einer zusammenfassen will, muss ich die Daten aus dem einen exportieren über das SQL Azure Import-Export Feature, dann lösche ich den Federation Member. Und über das T-SQL Statement Alter Federation, über das kann ich auch übrigens den Split machen, und dann muss ich die Daten aus dem Export wieder in die Datenbank importieren. Das wird aber in der nächsten Version dann auch, sage ich mal, angenehmer werden, so wie das aktuell geplant ist. Ja. Das Zweite, was ich berücksichtigen muss, ist eben, dass ich dieses Use Federation immer am Anfang machen muss. Da hilft nichts. Ja. Ich muss vorher sagen, Use Federation mit Federation Key Wert so und so und damit war SQL Azure okay, jetzt geht es auf dieses Federation Member. Ja. Das muss ich halt immer im Vorfeld machen, was auch so viel heißt, wie ich kann keine Queries über mehrere Federation Members machen. Ja. Deswegen verwendet man diese Federations üblicherweise für Multi-Tenant-Applikationen, wo man sagt, okay, ich splitte meine Tenants auf mehrere Datenbanken auf. Also der erste Mandant in der oder die Mandanten 1 bis 10 in der einen Datenbank, die Mandanten 11 bis 20 in der zweiten Datenbank. Ja. Weil meistens oder oft, also ich sage mal in 80% der Fälle, und dafür ist das mal gebaut halt, ja, um diese 80% Fälle abzudecken, brauche ich sehr selten Queries über alle Mandanten übergreifend. Wenn, dann für Reporting und dafür ziehe ich mir die Daten eh in eine eigene Reporting-Datenbank. Und die letzte Einschränkung, die zählt, ist sozusagen Federations kann ich nur auf Int, Big Int, Unique Identifier und var Binary bis zu einer Maximallänge von 900 Bytes machen. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie es da ausschaut. Machen einen Refresh. So, jetzt sehen wir hier zwei, ja, zwei Datenbanken. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe in mein SQL Azure und die Abfrage einfach so noch einmal mache, hoppala, F5, der hat sich in der Zwischenzeit disconnected. F5. Ah, jetzt bin ich in der falschen Datenbank. Big Days Recording, Entschuldigung. So, mit dem Disconnect ist er auf die Master-Datenbank gesprungen. Das ist nicht sehr hilfreich natürlich. F5. So, jetzt führe ich dieselben Abfragen noch einmal aus. Ja, und wenn wir runterscrollen, sehe ich, jetzt sind die Kunden nur mehr bis zum 25. da. Ja. Während wenn ich hier jetzt sage, okay, ich möchte dahin, wo der Kunde mit der ID 30 ist und alles abfragen, tschack, ja, dann kriege ich die Kunden des Federation Members, wo der Kunde mit der ID 30 drinnen ist. Die Tasks, by the way, sind gleichfalls gefiltert. Das ist also vollautomatisch. Ja. Ich habe hier einfach nur die Tasks, die in diesem Federation Member drin sind. Wenn ich jetzt das Filtering wieder auf On setze, On, F5, ja, dann bekomme ich, obwohl ich hier keinen weiteren Filter angebe, nur den Kunden 31 und alle Tasks des Kunden 31. Das ist super angenehm, wenn ich eine Multi-Tenant-Applikation schreibe, weil dann brauche ich nicht überall die Filter per Tenant-ID in meine Queries einfügen, was relativ mühsam werden kann. Ja. Aber das ist relativ cool. Ja. Also hier habe ich jetzt wirklich nur die Tasks des 31. Kunden. Und so kann ich sozusagen ein Scale-Out auf Database-Ebene mit SQL Azure Federations machen. So, gehen wir zum nächsten Thema. Globale Verfügbarkeit. Das ist also jetzt auch eines von meinen Lieblingsthemen geworden, eigentlich in den letzten Wochen. Vor allem, als wir das auch mit den ersten Partnern uns einmal genauer angeschaut haben. Wovon spreche ich jetzt überhaupt? globale Verfügbarkeit wird dann wichtig, wenn Sie Kunden nicht mehr nur mehr in Österreich haben. Ja. Vielleicht sogar ganz extrem, Sie haben Kunden in Österreich, Sie haben Kunden in Peking, Sie haben Kunden in Seattle, ja, zum Beispiel. Ja. Dann wäre es doch jetzt blöd, wenn Sie nur ein Deployment im zum Beispiel Seattle Data Center von Ihrer Applikation machen und alle Europäer und Asiaten haben die doppelte bis dreifache Latenzzeit von den Kunden in den USA. Genauso ist es natürlich nur umgekehrt. Ja. Wenn Sie das Deployment in Österreich haben und der USA-Kunde hat eine Latenzzeit von 130 Millisekunden und der Asiate hat auch eine Latenzzeit von 200 Millisekunden, ist das unangenehm. Ja. Das heißt also, die Strategie wäre die zu sagen, okay, anstatt nur ein Deployment zu haben, habe ich in jeder Region ein Deployment, ja, und ich möchte sicherstellen, dass automatisch, wenn der Kunde eingibt www.myapplication.com, dass der Kunde aus Europa automatisch nach Dublin kommt und der Kunde aus Seattle automatisch nach Seattle in das Data Center kommt und so weiter und so weiter. Ja. Das heißt also, quasi ich bringe meine Kunden zur am nächsten liegenden Version meiner Applikation. Europäer in ein europäisches Data Center, Amerikaner in ein amerikanisches, Asiaten in ein asiatisches. Ja. Das ist sozusagen eine Idee. Das andere, was ich damit aber machen kann, was relativ cool ist, stellen wir uns mal vor, es passiert ein Unwetter. Ein Tornado fegt über die USA hinweg, was ja durchaus passieren kann, und der rammt alle Data Center in der in Central US weg einfach, ja, wer einfach drüber fährt. Sehr unrealistisch, aber die Kollegen haben mich beim Rehearsal gebeten, ich soll doch ein realistischeres Beispiel als den Kometen verwenden. Damit habe ich mich halt eben einfach auf den Tornado geeinigt. Ja. Und jetzt fällt das Data Center aus. Nein, also Scherz beiseite, sowas kann passieren. Ja. Es kann auch passieren, dass innerhalb des Data Centers mal irgendwas schiefläuft, genauso wie Stromanbieter ausfallen manchmal. Selten, aber doch passiert es. Ja. Und wenn es passiert, dann kann ich damit, also wenn ich sozusagen mehrfach deployed bin, einen Failover auf eines meiner noch laufenden Data Center durchführen. Ja. Das heißt also, wenn das US Data Center ausfällt, dann kann ich mit dem Ausfall eigentlich die USA-Kunden auf das europäische oder das asiatische Data Center weiterleiten. Und da wäre es doch eigentlich cool, wenn es etwas gibt. Und es gibt etwas. Was für eine Überraschung. Ja. Und zwar haben wir in Azure letztes Jahr, nachdem es den ersten großen Ausfall oder einen großen Ausfall eines unserer Mitbewerbers gegeben hat, haben wir gesagt, okay, dagegen sollte man was tun. Dass man nicht immer dagegen gefeit ist, das ist eine andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall haben wir etwas ins Leben gerufen, das sich Windows Azure Traffic Manager nennt, das genau so ein Szenario, wie ich es hier aufgezeigt habe, nämlich eine globale Ausfallsicherheit und ein Redirecting der User zum nächsten Data Center im Endeffekt ermöglicht. Ja. Bei diesem Traffic Manager schaut so aus, dass Sie im Prinzip das Ganze wie folgt aufbauen. Sie deployen Ihre Applikation in mehreren Data Centern. Erstens. Zweitens, Sie richten eine Traffic Manager Policy ein. Diese Traffic Manager Policy beinhaltet die Load Balancing Regeln, die Windows Azure anwendet, um die Benutzer auf die entsprechenden Deployments in den verschiedenen Data Centern zu lenken. Drittens, Ihren DNS-Namen richten Sie auf den Azure Traffic Manager ein und nicht auf Ihr Azure Deployment. Das heißt, Ihren Namen www.myapplication.net richten Sie auf myapp.trafficmanager.net ein. Das ist sozusagen der Name, den wir für Sie verwalten. Und dahinter liegen die cloudapp.net URLs in Wirklichkeit. Ja. Und das möchte ich mal ganz kurz mal anschauen hier mit Ihnen. So, und zwar folgendes. Ich habe hier nicht in SQL Azure, sondern hier in meinen Hosted Services habe ich eine Applikation, die ist in zwei Data Centern deployed. Nämlich einmal in North Europe, sehen wir hier rechts, North Europe, und einmal in Central US. Ja. Wir können auch diese Applikationen uns mal anschauen, indem wir da drauf browsen. Sagen hier Control, gehen einmal auf das EU Deployment, melden uns mit irgendeiner ID an, zum Beispiel mit meiner Live-ID, weil da bin ich schon angemeldet in dem Browser, spare mal das Passwort eingeben. So, das EU-Deployment kennzeichnet sich durch einen blauen Rahmen und sagt auch ganz groß und fett da oben North Europe. Ja. So, jetzt gehen wir auf das US-Deployment, rufen das US-Deployment auf, das verwendet auch das Azure Access Control Service. So, das US-Deployment kennzeichnet sich durch einen orangenen Rahmen und sagt da oben North Central US. Schön. Jetzt haben wir also zwei Deployments. Ja. Was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Wir wollen eine Azure Traffic Manager Policy auf diese zwei Deployments einrichten. Das heißt, wir gehen auf den Traffic Manager, gehen hier auf die entsprechende Subscription, sagen Create. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt richte ich hier ein Load Balancing sozusagen und ein Disaster Recovery auf meine beiden Applikationen ein. Das heißt, diese beiden, ich sage hier, diese beiden Cloud-App.NET Applikationen sind von dieser Policy betroffen. Ja. Dann kann ich hier auswählen, nach welchen Richtlinien ich das Load Balancing über die Data Center hinweg machen will. Zum Beispiel Round Robin wäre zufallsbasiertes Load Balancing. Ja, gleichmäßige Verteilung. Failover würde heißen, ich erstelle eine sortierte Liste und sage, standardmäßig kommen die User immer auf das Europe Deployment, aber im Fehlerfall kommen sie auf mein Backup Deployment in den USA. Ja. Das könnte man zum Beispiel machen. Wir sagen, standardmäßig sind wir in Europe und ansonsten sind wir in den USA. Ja. So, nächste Einstellung, die einfach zu erklären ist, ist der Traffic Manager DNS Präfix, ganz unten. Da sage ich also msz cool shop.trafficmanager.net ist meine Über-URL. Auf die kann ich dann auch meinen eigenen DNS CNAME lenken. Ja, also www.myapplication.com. trafficmanager.net. So, und jetzt das letzte Teil, das wichtig ist, ist ein Monitoring Endpoint. Der Traffic Manager braucht irgendeinen Mechanismus, mit dem er immer schauen kann, hey, existiert oder lebt das Deployment in den USA oder in den Staaten überhaupt noch. Ja? Und dafür braucht er einen Endpunkt in unserer Applikation, der innerhalb von, ganz wichtig, innerhalb von 5 Sekunden, mit einem HTTP 200 OK reagiert. Wenn die Applikation nicht innerhalb von 5 Sekunden mit einem HTTP 200 OK reagiert, dann geht der Traffic Manager davon aus, dass dieses Deployment offline ist. Ja? So, gut. Jetzt in meiner Shop-Applikation, da müssen wir jetzt schauen, wie ich das in meiner Shop-Applikation implementiert habe. In meiner Shop-Applikation, das ist Code einer ASP.NET MVC-Applikation, das ist genau die, die da deployed ist in den USA und in North Europe. Ja. Dort gibt es einen Controller, das ist der Monitoring-Controller hier. Ja. Der Monitoring-Controller hat eine Index-Methode und das ist genau die Methode, die ich dem Traffic-Manager mitteile. Ja. Das Ganze schaut so aus, quasi von der URL, das werden wir uns ganz kurz einmal kopieren hier. So, wenn ich hier jetzt gehe auf, hoppala, jetzt habe ich das falsche Projekt gestartet. Ich muss natürlich das Cloud-Projekt starten und nicht den Shop an sich. So, jetzt startet er das Cloud-Projekt. So. Das ist ein bisschen ein umfangreicherer POC, den ich da irgendwann demnächst mal veröffentlichen werde. So, jetzt nehmen wir unsere Live-ID, melden uns mit unserer Live-ID an. Da sparen wir uns das Passwort eingeben, rein theoretisch, sage ich mal. Ja, das ist ein Teil meiner Applikation, den ich jetzt eigentlich nicht anschauen will. 81, Enter. So, das ist der Teil der Applikation, den ich jetzt anschauen will. So, und da gibt es eben Monitoring Index. Ja, Monitoring Index liefert nichts zurück, außer ein HTTP 200 OK. Ja, das heißt, das kopiere ich mir hier mal in meine Traffic Manager Policy rein. Ctrl V. So, und sage hier mal Create. Das dauert dann nämlich so ein, zwei Minuten, bis diese Policy erstellt ist. Ja. So, was ich jetzt noch eingebaut habe, ist einen zweiten Endpunkt, indem ich mir ein Flag in meiner Applikation setze, das sagt, ich simuliere einen Ausfall. Das heißt, mein Index reagiert nicht mehr. Set simulate offline, das ist on-off. Also wenn ich es jetzt da ausführe einmal, zack, dann wird dieses Flag gesetzt. Wenn ich jetzt wieder auf Index gehe, Index, dann sollte ich einen Error bekommen. Genauso ist es. Jetzt tun wir das Simulieren wieder ausschalten. Set Simulate Offline, Enter. Und gehe wieder auf Index. Index, Enter. Passt. Ctrl F5, passt. Ja. So. Gut. Jetzt haben wir hier diese Traffic Manager Policy. Ja, also wir wissen jetzt, wie unsere Applikation funktioniert. Jetzt habe ich hier meine Traffic Manager Policy, der sagt, hey, EU läuft, US läuft. Das heißt rein theoretisch, wenn ich jetzt einen neuen Browser aufmache und auf http://msz-coolshop.trafficmanager.net gehe, Enter. Mich dann anmelde hier, noch wieder mal auf msz-coolshop.trafficmanager.net, gehen wir auf Enter. Nein. msz-cool-traffic-manager, ich glaube auf Monitoring-Status gehe ich mal. Das braucht nämlich keine Authentifizierung, weil das ACS ist leider so eingerichtet, dass es dann immer auf das konkrete Deployment geht. So, jetzt haben wir hier noch immer msz-coolshop.trafficmanager.net. Ja. Wir sehen aber anhand des blauen Hintergrunds, dass ich in Europa bin. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt setzen wir den Europäer mal offline. Also wir sehen auch, hier ist der noch online. Ja. Jetzt setzen wir den Europäer mal offline. http://msz-coolshop.eu.cloudapp.net Monitoring set simulate offline. Enter. So, jetzt haben wir das ausgeführt. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf Index gehe, Enter, kriegen wir eine Fehlermeldung. Ja. So, gut. Und jetzt machen wir hier mal ein, es dauert dann in der Regel ein paar Minuten, bis der Traffic Manager das erkennt. Also alle 30 Sekunden macht er sozusagen, alle 10 Sekunden, glaube ich, macht er einen Poll. Das heißt, wir sollten jetzt dann schon demnächst einmal hier irgendwann sehen, dass das EU-Deployment nicht mehr online ist. So. Während der da quasi versucht zu erkennen, dass das EU-Deployment nicht mehr online ist, ja, ganz kurz noch ein paar weitere Punkte. Jetzt haben wir unsere Applikation verteilt. Die Applikation ist weltweit verteilt. Was machen wir jetzt mit unseren Daten? Ja, also das, was im Blob Storage drin liegt und das, was in SQL Azure drin liegt. Nun, für ein Blob Storage gibt es die Möglichkeit, dass man das Azure CDN verwendet, unser Content Delivery Network. Das heißt also, ich kann auf einen Blob Storage Container festlegen, hey, bitte verteile diesen Blob Storage Container doch global, weltweit. Ja, in Nebenstellen Data Centern, in CDN Data Centern. Eines davon steht sogar in Wien, ja, von diesen 26 Mini Data Centern, auf die diese Storage Dinge dann eben verteilt werden. Ja. Gut, das kann ich für ein Blob Storage verwenden. Für Table Storage gibt es leider so eine tolle Story nicht. Ja, da muss ich das manuell machen. Für SQL Azure gibt es eine Story, die meiner Meinung nach okay ist. Sie ist noch nicht perfekt, ja, aber sie ist okay. Und zwar SQL Azure Data Sync Services. Mit SQL Azure Data Sync Services kann ich zwei SQL Azure Instanzen oder eine SQL Azure Instanz mit einer SQL On-Premise Instanz zeitgesteuert, also alle 5 Minuten oder länger, eben synchronisieren. Das Ganze funktioniert über einen SQL Azure Agent, den ich zum Beispiel auch bei mir in meinem eigenen Rechenzentrum für meinen eigenen SQL Server laufen lassen kann. Oder für SQL Azure machen wir das. Ja. Und dann gibt es eben in der Cloud einen Sync Agent. Und über diesen Sync Agent werden diese Datenbanken synchronisiert. Und da kann ich, by the way, relativ genau festlegen, welche Daten jetzt wann, wie, warum synchronisiert werden am Ende des Tages. Ja. Und so kann ich auch meine SQL-Datenbanken global quasi synchronisieren und sicherstellen, dass zum Beispiel mein europäisches Deployment immer gegen meine europäische SQL Azure Datenbank und mein US-Deployment immer gegen meine US-Azure Datenbank geht. So, jetzt schauen wir mal. Tatsächlich im Traffic Manager haben wir jetzt mittlerweile das EU-Deployment als offline drinnen. Das heißt, ich mache hier mal einfach ein Ctrl-F5. Enter. So, noch einmal MSZ. Machen wir den Browser mal zu, oder? MSZ Cool Shop Traffic Manager.net. Monitoring Status. Enter. Ctrl-F5, habe ich vergessen. North Europe ist offline. Das ist spannend. Da muss ich mal eine kurze Break machen, weil es sollte. Ah, verdammt! Es kann. Ah, da muss man jetzt aufpassen. Nachdem ich ja nur simuliere, läuft ja meine Applikation noch immer. Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die DNS-Records alle aktualisiert sind. Das habe ich vergessen, Entschuldigung. Also bis zu 5 Minuten kann es dauern, bis die DNS-Records aktualisiert sind und ab dann sollte man eigentlich sehen, okay, dass etwas nicht stimmt. Im Moment haben wir das alles nur in den DNS-Caches drinnen. Das heißt, ich vermute sogar, dass ich im Prinzip auch die Browser alle zumachen werden müssen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, im Endeffekt, bis wir uns das im Live anschauen können. So, das heißt, ich gehe dann einfach mal noch kurz weiter. Also SQL Data Sync haben wir uns angeschaut. So, wie schaut jetzt quasi unser Ergebnis aus? Das heißt also von diesem Abschnitt. Ja, wir haben jetzt im Prinzip zuerst die Skalierbarkeit innerhalb eines Data Centers mit Load Balancing, State Auslagern, SQL Azure Federation sichergestellt. Dann sind wir jetzt einen Schritt weitergegangen und haben global verteilt. Ja. Das heißt also, wir haben jetzt nicht mehr nur mehr eines von solchen Deployments, sondern wir haben zwei Deployments. Wir schalten den Traffic Manager darüber und der Traffic Manager monitort diese Deployments. Und wenn eins von denen ausfällt, dann nimmt er das andere. Beziehungsweise zum Beispiel Kunden aus den USA, je nachdem welches Setting ich hier verwende, Kunden aus den USA würde er dann zum Beispiel auch in das US-Datacenter schicken und nicht in das europäische Datacenter. Und in weiterer Folge, um die Daten zu synchronisieren, haben wir die Option Content Delivery Network für den Blob Storage und SQL Azure Data Sync für die SQL Azure Datenbanken, um quasi so eine Synchronisation hinzubekommen. So, gut, damit wird man dann jetzt im letzten Abschnitt kommen. Ich schaue mal ganz kurz, ipconfig/flushdns, nur um sicher zu gehen, ob das jetzt mittlerweile schon soweit ist oder ob wir noch warten müssen. Ich glaube, 5 Minuten sind noch nicht ganz vergangen. Aber schauen wir mal. Ach, et voilà. Ja. Jetzt sehen wir also, ich verwende die gleiche URL wie vorher. Traffic Manager Monitoring Status. Der DNS-Cache ist empty und ich habe jetzt mein orangenen Background und bin jetzt tatsächlich an das North Central US Deployment gekommen, ohne dass ich was tun musste. Ja. Ich kann jetzt mein MSZ coolshop.eu.cloudapp.net set simulate offline wieder ausschalten. Das heißt also, er sollte jetzt wieder reagieren. Index, Enter. Das heißt, wir sind wieder up and running sozusagen. Das würde dann der Traffic Manager auch erkennen und sobald dann die DNS-Caches wieder alle geflasht sind und so weiter und die List Times, die normalerweise eben mit 5 Minuten festgelegt sind, ablaufen und er erkennt, das ist wieder da, dann steht mein Europe Deployment wieder zur Verfügung. Das dauert halt jetzt wieder bis zu 30 Sekunden, bis er das da mal erkennt, dann 5 Minuten, bis sicher alle DNS-Caches aktualisiert sind und dann ist wieder alles gut, ja, sozusagen. Ja, also er erkennt schon, hier hat er schon erkannt, EU ist wieder online. Ja, das heißt, ich kann meine DNS-Einträge wieder aktualisieren. Spätestens von jetzt weg in 5 Minuten würden wir hier quasi auch wieder auf das EU-Deployment kommen. Jetzt derweil vermute ich mal noch nicht. Ja. So ist es auch. Ja. Es dauert also. Ich glaube, dass ich wirklich abwarten muss. Konto alle 5, weil natürlich nicht nur mein lokaler DNS-Cache dafür herangezogen wird. So, gut, währenddessen gehen wir da mal weiter. So, der letzte Punkt, der für mich eigentlich noch eben in dieses Thema fällt, ist Integration in die Welt der Benutzer. Das heißt also, wann ich von einer globalen Applikation spreche, die global über alle Kundengruppen skalieren soll, und genau das ist das Thema, dann wäre jetzt eigentlich auch der Punkt der, dass ich sage, okay, ich möchte nicht wieder den Benutzern und den potenziellen Kunden eine Hürde aufbauen, indem sie bei mir wieder Username, Passwort und Account Management betreiben müssen, sondern ich integriere mich in die existierenden Identity Provider wie Facebook, Yahoo und dergleichen oder Windows Live zum Beispiel oder auch Google eben rein. Und das geht mit dem Windows Azure Access Control Service. Ganz kurz umrissen, das Access Control Service ist ein Authentifizierungsservice in der Cloud. Man sagt dazu auch Security Token Service. Das implementiert sowohl WS Federation, Active und Passive, das heißt browserbasiertes Federation Protokoll, als auch Webservice-basiertes Federation-Protokoll und für REST-basierte Systeme implementiert es auch OAuth, ja, als Authentifizierungsprotokoll. Das ist es. Ja. ACS ermöglicht es mir dahinter sozusagen die Authentifizierung an andere Identity-Provider, wie eben integrierte IDPs, so etwa Facebook, Live-ID, Google-ID, und dergleichen, aber auch Active Directory Federation Services zum Beispiel oder irgendeinen anderen Identity Provider, der auch diese WS Federation oder OAuth Protokolle spricht im Endeffekt und als Erfolg einer Authentifizierung einen Sammeltoken ausstellt am Ende des Tages, also ein Authentifizierungsticket im Sammelformat. Ja. So, vielleicht ganz kurz, nachdem das meiner Erfahrung nach nicht so breit bekannt ist. Was machen wir hier eigentlich? Wenn ich mit ACS arbeiten will, so auch wie mit ADFS zum Beispiel, ja, dann bewege ich mich im Feld der Claims-Based and Federated Authentication. Das heißt, ich muss, was Authentifizierung betrifft, ein bisschen umdenken. Ja. Und zwar umdenken dahingehend, dass wir die Authentifizierung nicht mehr in unserer eigenen Applikation implementieren. Das heißt, wir sprengen die enge Koppelung, die Ketten zwischen Authentifizierung, User Store und unserer Applikation und teilen das Ganze eigentlich auf und sagen, okay, die Authentifizierung mit dem ganzen User Management macht wer anderer. Und zwar ein Security Token Service. Und in unserer Applikation gibt es keine Login-Page mehr, sondern nur mehr eine Vorverarbeitung, die prüft, ob der authentifizierte Benutzer oder ob der Benutzer schon mit einem Sammeltoken zu uns kommt, das heißt, er ist authentifiziert, oder eben nicht, das heißt, er ist nicht authentifiziert. Das heißt also, spielen wir diesen Fall mal durch, der User kommt zu unserer Applikation, er ist nicht authentifiziert. Ja. Jetzt, wenn unsere Applikation erkennt es, dass er nicht authentifiziert ist, weil im Request kein Sammeltoken vorhanden ist. Daher sagt unsere Applikation, hey, damit du mit uns arbeiten kannst, musst du dich bei dem SDS da drüben authentifizieren. Gut, also gehen wir zum SDS da drüben, der User authentifiziert sich, dort wird ein Token ausgestellt, ein Sammeltoken, diesen postet der SDS dann zurück zur Applikation. Unsere Applikation sieht den Sammeltoken und sagt, ah super, der SDS hat die erfolgreich authentifiziert, damit ist bei mir alles fein. Und auf Basis dieses Sammeltokens kann ich dann autorisieren oder kann eine Personalisierung des User-Interfaces machen oder was auch immer. In dieser Welt bewegen wir uns eigentlich hier mit dem Azure Access Control Service, mit Active Directory Federation Services in der On-Premise-Welt und mit der Windows Identity Foundation. Ja. Das sind also sozusagen auch die Technologien auf der Microsoft-Plattform, mit denen ich solche Konzepte umsetzen kann. Ja. Und ACS ist unsere Cloud-basierte Version eines Security Token Services, ADFS unsere Standard-Server-basierte Version eines Security Token Services, die im Hintergrund halt eben auf Basis von Active Directory arbeitet und auf Basis von AD eben standardisierte Sammeltokens ausstellt, und WIF ist ein Entwicklungsframework, mit dem ich selbst solche Dinge bauen kann. Und genau in dieser Welt bewegen wir uns. Ja? Und das wollen wir uns ganz kurz auch noch einmal anschauen, wie das ausschauen kann. Ja? Und zwar habe ich dafür eine Applikation vorbereitet, Authentication Demo nennt sich die. Die macht genau das, was wir schon kennen. Ja? Das heißt also, wenn ich diese Applikation starte, die verwendet ASP.NET Membership API, sagt zum Beispiel, okay, ein Benutzer kann sich anmelden, Test 1, Pass at Word 1, Log on, und dann verwaltet die Applikation ein Benutzerprofil. In dem Fall mit dem Test 1 habe ich mich schon einmal angemeldet, da gibt es eben dann schon diese Attribute wie das Geburtsdatum und so weiter, dass ich eben in einer eigenen Datenbank verwalte. Ja. Wie schaut das aus? Gehen wir da mal in den Controller rein, Home Controller, so, setzen uns da einen Breakpoint und schauen uns an, wie die Verarbeitung hier erfolgt. So, wir klicken da noch einmal drauf. So, erstens einmal, wir setzen ein paar Attribute. Erstens, wir prüfen, ob wir eh mit Forms-Authentifizierung arbeiten. Passt, ja. Also wir arbeiten mit Forms-Authentifizierung, das haben wir damit bestätigt. Zweitens, wir holen uns von der Membership-Datenbank den Primärschlüssel des Benutzers. Das kann ich existierend mit der Membership-API machen, indem ich GetUser aufrufe und dann den Provider-User-Key verwende. Das ist der Primärschlüssel, mit dem ASP.NET in seiner eigenen Datenbank den User verwaltet. Perfekt. Und den verwende ich eigentlich, um dann in meiner eigenen Datenbank die zusätzlichen Attribute für den Benutzer zu verwalten, wie sein Geburtsdatum und so weiter. Das heißt, ich habe hier, wenn wir das die Lupe wieder weggeben, ich habe hier ein ADO.NET Entity Framework Modell, sage hier, hey, lade mir das Profil aus meiner eigenen Datenbank raus. Zum Filtern verwende ich eben diesen eindeutigen Identifier, den ich mir vorher von meiner Membership-Datenbank geholt habe. Und dann zeige ich halt das User-Profil an, beziehungsweise wenn es noch nicht existiert, wenn es ein neuer Benutzer ist, dann lege ich ein leeres User-Profil an und fülle eigentlich bestimmte Daten voraus, die schon in dieser Membership-Datenbank drinnen liegen. Das Wichtigste hierbei ist natürlich der Primärschlüssel, ja, da, weil sonst findet mein User-Profile nicht mehr zum angemeldeten Benutzer. So, das ist etwas, das kann ich heute schon machen und das machen auch viele so. Ja. So, das ist klassisches ASP.NET, das ist genau der Fall, die Authentifizierung ist in meiner Applikation drinnen. So, das wollen wir jetzt verändern. Das heißt, wir wollen jetzt sagen, okay, wir wollen eigentlich die Authentifizierung nicht mehr in unserer Applikation drinnen haben, sondern wir wollen das an das Azure Access Control Service auslagern. Das Azure Access Control Service lege ich gemeinsam dort an, wo ich auch Service Bus und Caching anlegen kann, indem ich hier sage New, kann ich dann sagen, ich hätte gerne einen eigenen Access Control Namespace. Das ist quasi so ein isolierter Security Token Service, wenn man so will. Ja. Das habe ich schon gemacht. Das heißt, den werde ich jetzt einfach mal managen. Hier komme ich einmal auf das Management-Portal meines MSZ Cool Hybrid Security Token Services hin, das eben in der Azure Cloud läuft. Und das Erste, was mich interessiert, ist, wie kann ich meine Applikation mit diesem ACS integrieren? Da gehe ich hier unter Application Integration und da gibt es Metadaten zu diesem Security Token Service. Jeder Security Token Service hat Metadaten. Gut, und diese Metadaten, die lese ich mal aus. Ja, also ich kopiere mir mal diese URL da, gehe da mal auf ein neues Tab, Ctrl V, Enter, zack, so schaut das aus, ist ein XML-Dokument. Und mit dem beginne ich jetzt da über die Windows Identity Foundation meine Applikation hier zu konfigurieren. Das heißt, ich sage hier mal Add SDS Reference, die Application URI ist die URL meiner Applikation. Jetzt ist die Frage, welche ist das? Schauen wir da mal unter den Properties nach. F4, unter welchem Port das Teil läuft. So, Web 59429 haben wir da jetzt drinnen im Port stehen. Das heißt also, wenn ich hier sage, Add SDS Reference, und sage hier HTTP localhost 59429, Doppelpunkt 59429, 50429/next. So, ist kein SSL, macht nichts. Wir verwenden einen existierenden SDS, nämlich, wie wir hier sehen, den ACS aus der Cloud. Next. So, Certificate Validation lassen wir mal, es ist ja nur eine Demo. Encryption lassen wir jetzt auch, ist ja nur eine Demo. Und damit stellen wir das Ganze mal fertig. So, sehr schön. So, was jetzt passiert ist, es sind ein paar Module im web.config eingefügt worden. Allen voran im system.web oder system.webserver. In meinem Fall ist jetzt system.web schlagend, weil ich den Integrated Web Server verwende. Das WS Federated und das Session Authentication Module, und das sind beide Bestandteil vom WIF. Ja. So, und dann ist da unten noch eine Microsoft.Identity Model Konfiguration drinnen, und da ist eigentlich spannend hier dieser Teil: Issuer ist mein MSZ Hybrid Job Access Control.net. Okay. So, was ich jetzt noch machen muss, ist genau das Gleiche im ACS. Also das Azure Access Control Service kennt jetzt meine Applikation noch nicht. Das heißt, das Azure Access Control Service sagt, für den stelle ich keinen Token aus, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Na gut, dann wollen wir uns das doch einmal genauer anschauen, wie wir das ACS dazu bringen können, hier einen Token auszustellen. Gehe ich hier auf Relying Party Applications und sage hier Add. Ja, und jetzt kann ich hier sagen, okay, das ist meine Big Day of N Demo, Authentication Demo. Dann kann ich hier meine Settings eingeben. Das heißt also, wir haben HTTP, Localhost, Doppelpunkt 59429 war das, glaube ich. Das ist jetzt sicher falsch, gell? 59429 ist sogar richtig. Ja. Die Return-URL geht auch auf 59429. Ja. Sammeltoken-Format ist 2.0, keine Token-Encryption. Wir erlauben eine Authentifizierung mit Google und Live-ID und definieren Regeln, die sagen, okay, welche Informationen von Google oder Live-ID werden denn an meine Applikation weitergegeben? Sagen hier mal Save. Und diese Regeln, die müssen wir uns jetzt noch anschauen. Big Day Auth N Demo. Im Moment wird nämlich gar nichts weitergegeben. Nachdem aber Google und Live-ID beide Metadaten beinhalten, die sagen, welche Informationen geben wir denn überhaupt bekannt, kann ich hier automatisch Regeln generieren. Für beide. Zack. Und dann sehen wir hier, okay, von Google werden E-Mail-Adresse, Name und Name-Identifier. Das ist der eindeutige Identifier weitergegeben. Bei Windows Live ID wird nur der eindeutige Identifier weitergegeben. Das ist ziemlich wenig eigentlich, was Windows Live ID da weitergibt. Ja. Und jetzt sage ich hier mal Save. Damit bin ich eigentlich schon fertig, aber ich muss mir ja noch meine Applikation anschauen. So, und zwar in meiner Applikation im Home Controller habe ich ja ganz oben gesagt, hey, wir unterstützen nur Forms Authentication. Da müssen wir jetzt was Neues hinzufügen, nämlich Claims Authentication. Das heißt, wir fügen hier das Microsoft.Identity Model hinzu, Identity Model hinzu, sagen hier Close und sagen hier OK. Da fügen wir noch einen Abschnitt ein. If User.Identity is iClaims Identity, Control Punkt, dann debug.writeline supported claims authentication. So, gut, das ist einmal das erste. Ctrl MM, um das wieder zu holen. Jetzt der zweite Schritt war get the unique user identity. Ja, wie kriegt man die jetzt wieder daher? Ja, else if user.identity is iClaims identity. Dann machen wir hier folgende: var id equals iClaims identity. User.identity. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück ins ACS, weil dort steht die Antwort nämlich in dieser Rule Group. Die stellen hier einen Name Identifier Claim aus. Das heißt, das ist ein Attribut in meinem Sammeltoken, das Name Identifier heißt. In Wirklichkeit ist das eine URL. Das ist aber ein Standard Claim. Der ist Bestandteil des WS Federation und des Sammelstandards im Endeffekt, vereinfacht ausgedrückt jetzt. Ja. Das heißt also, die eindeutige ID hole ich mir, indem ich hier sage var id_claim equals id.claims.firstOrDefault, wo claimType equals claimTypes.nameIdentifier ist. Shift-Alt-Enter, damit wir da mehr Platz haben. Ja. Und dann sage ich, UniqueUserID ist von diesem Claim der Wert. Das ist meine eindeutige ID. Ja. Und mit der kann ich dann im Prinzip alles andere gleich belassen. Mein eigenes User-Profile. Shift-Alt-Enter. Schauen wir uns das jetzt an. Starten wir mal die Applikation. So, die redirected jetzt zu ACS. Also ich habe nicht mehr meinen eigenen Login-Screen hier. Sag hier, ich nehme Windows Live. So, jetzt haben wir nur einen Punkt, der wichtig ist. Es wird ein Sammeltoken hier in einem Hidden Field auf die Applikation zurückgepostet. Das ist XML-Content und ASP.NET ist da immer ein bisschen heikel, wenn man XML-Content in einen HTTP-Post an die Applikation zurückschickt. Daher gehe ich jetzt in meiner Applikation noch einmal ins web.config, in die system.web-Section und sage HTTP Runtime Request Validation Mode equals 2.0 und schalte das aus, indem ich den Request Validation Mode auf ASP.NET 2.0 lege. So, wo dieses Verhalten noch nicht standardmäßig dabei war. So, und jetzt sind wir in unserer Applikation drinnen, nachdem wir über Windows Live authentifiziert haben. Authentication Mode ist dieses Mal Claims-based. So, das heißt, in meiner Claims-Authentication ist meine ID über einen Claims, also über einen Name-Identifier-Claim gegeben. Ja. Und da sieht man dann, okay, das schaut halt dann in diesem Fall so aus. Ja. Das ist das, was Windows Live in dem Fall liefert. Ja. Und das ist ein eindeutiger Wert für meinen Benutzer. Und damit kann ich ihn in meinem User-Profile wieder suchen und kann ihn auch da wieder abspeichern und so weiter halt eben. Ja. Gut, damit haben wir die Authentifizierung an ACS ausgelagert im Endeffekt in unserer Applikation. Das Coole ist jetzt, wenn ich jetzt hergehe im ACS, hoppala, habe ich das gar nicht mehr offen. Oh ja, da. Wenn ich jetzt hier sage, okay, ich hätte gern auch noch add Yahoo dabei. Next. Yahoo. Das machen wir jetzt nur für die Big Day Applikation. Ja, save. So, und jetzt gehen wir wieder in die Rule Groups für unsere Big Days Applikation. Generate für Yahoo. Yahoo liefert auch ein bisschen was mit. Ja, Name und Name Identifier. Save. Dann kann ich jetzt wieder hierher gehen in meine Applikation und kann sagen, ich würde mich gerne mit Yahoo anmelden. Ja, ich habe jetzt leider keinen Yahoo-Account, ja, aber würde genauso funktionieren. Ja. Ich kann natürlich auch sagen, ich melde mich mit Google bei meiner Applikation an, ja, und verwende hier meinen Google-Account. Ja. Google, Gmail, Ctrl-V. Ja. Ctrl-B, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, zack. Und melde mich jetzt mit Google bei meiner Applikation an. Und so weiter. Ja. Das heißt also, damit habe ich jetzt hier die Möglichkeit über Google geschaffen, mich bei meiner Applikation anzumelden. Ja. Und damit haben wir das eigentlich auch erledigt. Das war jetzt sozusagen der letzte Punkt. Das heißt, wenn wir unsere Architektur uns jetzt anschauen und schauen, wie wir die Architektur erweitert haben, dann haben wir jetzt als Authentifizierung ACS hinzugefügt. Ich möchte da jetzt noch hinzufügen, dass es sinnvoll wäre, das US-Deployment auch mit dem US-ACS zu verknüpfen und das EU-Deployment mit dem EU-ACS, damit man da auch keine Latenzzeiten vermeidet oder bekommt, ja, ist aber optional und nicht unbedingt notwendig. Ja. Damit sind wir eigentlich am Ende dieser Session angekommen. Ich möchte das Ganze noch einmal sozusagen aufrollen, von wo wir gestartet sind bis zum Ende. Wir sind gestartet von einer nicht skalierbaren Single-Web-Server, Single-App-Server-Architektur mit einer einfachen Datenbank und einem Filesystem. Haben das quasi über Load-Balancing mal skalierbar gemacht. Sind dann in weiterer Folge weitergegangen und haben das in mehrere Data-Center deployed. Haben den Traffic-Manager als Policy darüber geschalten, um einen Failover über die Data-Center hinweg zu machen. haben die Daten über Data Sync und CDN global verteilt und haben schlussendlich uns mit anderen Identity Providern integriert, um auch Kunden aus Facebook, Google oder ähnlichen Accounts heraus gewinnen zu können. Gut, und damit sind wir eigentlich aus meiner Sicht am Ende dieser Session angekommen. Ich möchte Ihnen noch ein paar Punkte, ein paar Ressourcen mit auf den Weg geben, die Sie sich anschauen können, und möchte mich in diesem Sinne für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.